Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute haben wir Pfarrer Bernd Prigge zu Gast, mit dem wir darüber sprechen werden, wie Martin Luther die Art, wie wir heute Weihnachten feiern, geprägt hat. Bevor wir über Luther sprechen, hier erst einmal ein paar Informationen zu unserem Gast. Bernd Prigge wurde 1969 in Bremerhaven geboren und hat in Bielefeld, Berlin, Sao Paulo, Hermannsburg und Leipzig evangelische Theologie und Pädagogik studiert. Bevor er nach Erfurt kam, war er unter anderem Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Venedig. Seit 2019 ist er nun Pfarrer am Augustinerkloster hier in Erfurt. Ja, lieber Bernd, herzlich willkommen. Wir duzen uns im echten Leben und werden das jetzt auch im Podcast tun. Wir wollen heute, wie schon gesagt, über Luthers Weihnachten sprechen. Und bevor wir zu den heutigen Traditionen kommen, dachte ich mir, es wäre gut, etwas chronologisch vorzugehen und erstmal darüber zu sprechen, wie Weihnachten zu Luthers Lebzeiten überhaupt gefeiert wurde.
Ja, zu Luthers Zeiten hatte Weihnachten noch nicht so die große Bedeutung, wie es heute hat. Weihnachten damals war eher ein Fest, was man in der Kirche gefeiert hat. Es war vor allen Dingen auch ein Fest, das mit dem Fastenbrechen gefeiert wurde. Dann am 25., also vor allen Dingen war es der erste Feiertag, der 25.12., der große Festtag mit einem Essen sozusagen und einem Gottesdienstbesuch. Aber dieses große Familienfest, das auch so musikalisch besonders ausgestaltet ist und das dann sozusagen ja auch später eher auch auf den 24. auf den Heiligabend rückte, das ist sozusagen erst dann nach Luther passiert.
Und warum hat Luther gerade Weihnachten so sehr geprägt? Also hatte das für ihn eine besondere Bedeutung? War ihm das besonders wichtig?
Also für ihn war ja Solus Christus, also der Christus war ja für ihn sozusagen die Hauptperson, das Zentrale seiner Botschaft. Und er wollte sozusagen davon weg, von einer sehr ausgeprägten Heiligenverehrung damals zu Luthers Zeit im Spätmittelalter. Und das war so ganz üblich, dass man die Heiligenfeste sehr groß gefeiert hat. Und unter anderem war es halt auch der Nikolaustag, der unheimlich groß gefeiert wurde. Und natürlich deshalb auch, weil es damals auch schon Geschenke gab für die Kinder. Dieses heimliche Schenken wird uns ja von der Legende vom heiligen Nikolaus auch ein bisschen hier rübergetragen. Und so passierte das auch schon vor 500 Jahren. Und es gibt Zeugnisse, dass auch Luther diese Tradition pflegte, dass er seine Kinder beschenkte mit kleinen Geschenken. Man hat eine Vogelpfeife zum Beispiel gefunden, also ein kleines Holzvogelpfeifchen. Das mag damals ein Geschenk gewesen sein. Daneben gab es wohl auch Obst und Nüsse, Äpfel und Nüsse, die man verschenkte. Und deshalb war das Nikolausfest ein großes Fest damals, auch im Bewusstsein der Kirche und der Gläubigen. Und dann auch das Fest der heiligen Lucia am 13.12. war ein großes Fest. Und er wollte ja aber, dass sozusagen Christus geehrt wird, dass Christus das Zentrum ist. Und deshalb hat er sozusagen sich redlich darum bemüht, ein wenig von diesen großen Heiligenfesten abzulenken und rüber zu zwitschen sozusagen zum Weihnachtsfest.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend und du hast ja gerade erwähnt, dass es quasi von den Geschenken noch welche gibt. Was gibt es denn für andere Quellen zu dem Thema? Also wieso weiß man überhaupt so viel über Luthers Weihnachten?
Also Luther selber hat 3000 Briefe geschrieben. Er hat, insofern weiß man eine ganze Menge eigentlich aus Luthers Leben. Und es gibt auch einen Zettel, einen kleinen Zettel an seine Frau, Katharina von Bora. Gib Geld, steht da drauf. Und dieser Zettel ist im Archiv in Dresden aufbewahrt. Und da gibt es also auch eine Art Einkaufszettel mit vielen Dingen, die er zum Nikolaus einkaufen wollte. Es gab damals auch schon einen Weihnachtsmarkt in Wittenberg. So hat man festgestellt, der damals in der Fastenzeit auch sehr schon relativ lang war, nämlich 8 Tage. Und da kaufte man vor allen Dingen auch Gewürze aus fernen Ländern sozusagen, das weiß man. Und es gibt eigentlich auch Ausgrabungen aus dem Hause von Familie Luther, aus Mansfeld, aber auch aus Wittenberg, wo man auch festgestellt hat, dass es auch schon auch ein üppiges Essen gab. Also man denkt immer vielleicht, dass die haben da eben auch ganz schlicht und einfach dann gefeiert. Und es ist auch überliefert, dass Luther von seinen Landesherren und von großen Fürsten, die ihm sehr zugetan war, auch immer schon große Lunchpakete sozusagen zugeschickt bekam mit Wein und besonderen Fleischgenüssen, die es dann auf Weihnachten dann auf dem Tisch gab.
Das sind ja schon sehr viele Dinge, die uns bekannt vorkommen, auch heute noch. Was war denn genau das Neue, was Luther bei Weihnachten eingebracht hat?
Ja, also zunächst einmal erfindet er, oder weiß nicht, ob er es selber erfindet oder ob er es übernimmt, sagt er, dass die Nik, dass Weihnachten, das Heilig Christ kommt. Also das Christkind kommt Heiligabend über Heiligabend und bringt die Geschenke, das man ja eigentlich von Nikolaus kannte sozusagen, das trägt er rüber nun zum Heiligen Abend, um das Fest so insgesamt aufzuwerten. Man ist nicht so ganz sicher, ob er es wirklich erfindet, nun das Christkind, oder ob er es irgendwie übernimmt. Da gibt es keine so richtigen Quellen. Auf alle Fälle sollen sozusagen in protestantischen Gegenden werden dann diese Umzüge, die Nikolausumzüge und so weiter, werden reduziert, bis dahin, dass sie manchmal verboten werden. Also das Schenken kommt dann zu Weihnachten. Und dann auch später natürlich gibt es Überlieferungen, dass er dann anfängt, Musik für Heiligabend zu machen, für Weihnachten, was ich vom Himmel hoch, da komme ich her, gelobet seist du Jesus Christ, da kommt der Heiden Heiland, das sind also alles drei Lieder, er hat insgesamt 12 Lieder gemacht zur Weihnachts- und Epiphaniaszeit, 3 Lieder, die sind besonders bekannt und besonders begehrt, ja, und werden ja auch besonders gesungen, und dadurch bringt er durch diese ja auch Übersetzung von Liedern, diese deutschen Lieder sozusagen auch nochmal ein bisschen mehr Emotionen in das Weihnachtsgeschehen. Wobei man immer noch mal sagen muss, dass zunächst Weihnachten auch eine Feier war, die man vor allen Dingen in der Kirche gefeiert hat. Also er ist sozusagen, die Frage ist auch immer, hat also auch Luther schon sozusagen Krippenspiel gemacht? Das kommt ja eher eine Tradition von Franz von Assisi, der ja viel Freude daran hatte, das Weihnachtsgeschehen also auch nachzuspielen. Und man weiß wohl auch, dass Luther das zwar nicht in der Kirche nachgespielt hat, aber wohl anscheinend anschließend bei sich zu Hause es nachgefeiert hat, hat da in verschiedenen Rollen einmal dieses Krippenspiel gemacht, nicht in der Kirche, aber dann im privaten Bereich. Also das Fest von Heiligabend wird dann aufgewertet und es wird dann auch letztlich dann auch ein großes Familienfest. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass es dann Bilder gibt von Martin Luther, die kommen aber aus dem 19. Jahrhundert, die dann Luther zeigen, so im Kreise seiner Familie um einen Tannenbaum sitzend, er mit einer Laute, er spielte ja Laute und dann auch Melanchthon dabei und seine Magd, die Mummelene dabei, und wie sozusagen so ein bisschen auch ein Familienfest draus wird. Das ist dann später sozusagen so überliefert worden. Da gibt es vor allen Dingen interessanterweise gibt es dort ein Bild, eine Gravur von einem Herrn Schwertgeburt, der dieses Bild wird abgedruckt von einem Pfarrer Rheintaler hier aus Erfurt, der im Augustinerkloster ein Martinstift gegründet hatte, und der macht ein Weihnachtsbüchlein, und da kommt dieses Bild, taucht dort auf, Martin Luther um einen Weihnachtsbaum mit der Familie. Und da schreibt er drunter irgendwie Martin Luthers Weihnachtsfest 1536. Und das ist sozusagen nicht historisch, weil es damals noch gar keinen Weihnachtsbaum gab. Aber es zeigt sozusagen so diese familiäre Atmosphäre.
Also das mit dem Bild ist auch in einer Hinsicht ganz interessant. Und zwar stellt sich ja dann so ein bisschen die Frage, wenn Luther dann angefangen hat, anders Weihnachten zu feiern und auch dazu angeregt hat, dass eben in protestantischen Gegenden das gemacht werden soll. Wie ist sowas damals passiert, also ein Wandel der Traditionen, und wie hat sich das dann vielleicht auch nach Luthers Lebzeiten weiter verbreitet?
Ja, also es ist auch ein Witz der Geschichte. Es hat sich dann sehr schnell auch verbreitet, dass das Christkind kommt, dass das Christkind der Gabenbringer ist. Das wurde auch in vielen katholischen Gegenden übernommen. Und man hat sich sozusagen dann auch noch ein bisschen abgegrenzt von der Frage der Weihnachtskrippe, die sozusagen ja in allen katholischen Häusern bis heute ja eine schöne Tradition auch ist. Ich kenne es auch aus Italien, wo gar nicht der Weihnachtsbaum in der Kirche steht, sondern vor allen Dingen, wo schöne Weihnachtskrippen aufgestellt sind, wo es auch immer viele Ausstellungen gibt. Und ich bin selber inzwischen auch ein großer Weihnachtskrippen-Fan. Ich habe da auch mehrere zu Hause. Aber das habe ich auch erst gelernt. Aus meinem Elternhaus kenne ich das nicht. Ich kenne aus meinem Elternhaus eher den Weihnachtsbaum, sozusagen, das ist ja aber eher ja auch, muss man sagen, eine heidnische Tradition. Keiner weiß genau, wo das herkommt. Aus dem 16. Jahrhundert sagt man vielleicht aus dem Elsass, da gibt es erste Überlieferungen. Aber dass sozusagen dieses Weihnachtsfest dann ein Familienfest wird, das ist dann auch in den Jahrhunderten nach Luther dann passiert. Vor allem durch die Ablehnung dieser heiligen Verehrung des Nikolaus-Kultes sozusagen. Dabei ist das ja auch eine schöne Legende vom Nikolaus, aber Luther kritisiert dann auch, dass diese Geschichte sozusagen auch nicht so ganz wahr ist und auch aus sehr vielen Legenden besteht und man gar nicht sozusagen den historischen Gehalt davon weiß. Und Luther ist dann sozusagen, er hat ja selber davon profitiert. Am 1.11., am 1. November gab es immer eine große Reliquienschau von seinem Landesherrn von Friedrich dem Weisen in Wittenberg. Dazu kamen immer ganz viele Menschen nach Wittenberg angereist. Und deshalb hat er auch am Vortag, am 31.10., seine Thesen veröffentlicht damals in Wittenberg, weil er wusste, am 1.11. gibt es eine Heiltumsschau. Da stellte Friedrich der Weise 19.000, ich weiß nicht, ob er alle ausstellte, aber ganz viele seiner Reliquien aus. Und er hatte insgesamt eine große Reliquiensammlung, die er selber zum Teil sich auch mitgebracht hatte aus dem Heiligen Land. Und sozusagen, das lehnt Luther ja ab, diese Reliquienkonzentration und so weiter. Und es wird sozusagen ein neues Fest wird aufgewertet, nämlich Heiligabend. Wobei wir ja sagen müssen, als Christinnen und Christen ist das größte Fest ja eher das Osterfest. Sozusagen. Aber wahrscheinlich ist uns das Weihnachtsfest emotional am nächsten, weil es in dieser dunklen Jahreszeit ein Fest mit schönen Traditionen ist, mit Licht und so weiter. Und das geht uns emotional, glaube ich, näher.
Ja, abgesehen von der konfessionellen Zugehörigkeit, gab es auch irgendwas an diesen neuen Traditionen, was die Leute vielleicht auch einfach besonders attraktiv fanden? Also die emotionale Komponente hast du ja schon erwähnt. Und gab es was, warum diese Bräuche auch gerne übernommen wurden dann von vielen Menschen?
Also ich glaube, die Menschen sind sehr angetan an dieser Weihnachtsgeschichte. Das ist ja auch ein wunderbares Fest. Und dieser sozusagen, diese Überlegung auch, dass es am Ende ja einer Fastenzeit steht, dass man sozusagen ja auch feiert, dass der Verzicht ein Ende hat und dass man das ja auch dann begeht, indem man irgendwie auch gut isst und es sich gut gehen lässt. Und dass man sich dann nicht nur in der Kirche trifft, sondern daraus auch ein Familienfest macht, wo man sich mit anderen Menschen trifft, dass man sich beschenkt. Und das ist ja sozusagen auch eine schöne theologische Aussage, sondern Christus beschenkt uns. Wir beschenken uns auch untereinander als Zeichen unserer Zuneigung, um auch daran zu erinnern, was Christus uns getan hat. Ich glaube, das ist einfach sehr gut nachvollziehbar und gut, kommt gut bei den Menschen an und kann man gut irgendwie auch nachvollziehen. Dann hat sich ja irgendwann die Sache mit dem Christkind, wurde ja dann auch ersetzt durch den Weihnachtsmann. Das Christkind hat sich ja nicht richtig durchgesetzt, aber es blieb sozusagen vor allen Dingen erhalten in katholischen Gegenden, witzigerweise, während die Protestanten dann anfällig geworden sind für den Weihnachtsmann, der dann so ein bisschen ja im 19. Jahrhundert aufkam. Im Englischen behält er ja den Titel eigentlich Nikolaus Santa Claus. Also ist sozusagen letztlich ist der Nikolaus, der dann sozusagen zum Weihnachtsmann wird. Wahrscheinlich war das mit dem Christkind auch nicht so richtig. Ja, wer war denn das Christkind? Das war ja nicht das Jesuskind. Das war ja zu klein, um Geschenke zu bringen. Das Christkind war dann eher auch so eine Engelsfigur. Und das passte aber auch, war auch nicht so richtig logisch, weil irgendwie Weihnachten ja auch immer auch winterlicher wurde. Man, ja, so ein Engel, so mit so einem leichten Gewand und dann irgendwie mit 15, 16 bis androgyn oder so weiblich aussehen mit so einem Flügel. So richtig passte das irgendwie auch nicht. Und dann hat man gesagt, ist man irgendwie anfällig geworden für den Weihnachtsmann und hat dann gesagt, irgendwie der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Und das vor allen Dingen in den protestantischen Gebieten, die das ja irgendwie dann aufgegriffen haben. Und das Christkind, ich weiß nicht, ob du selber das Christkind noch kennst, also ich meine, weiß es ja aus Nürnberg zum Beispiel, es gibt ja den Christkindelsmarkt, da gibt es ja auch das Christkind, was auftritt, aber sonst ist die Tradition, hat sich nicht so richtig durchgesetzt.
Ja, also ich selber komme aus Hessen und bei uns ist schon das Christkind gekommen und das war dann auch immer mit dem Glöckchen, das geläutet wurde, dann durfte man ins Wohnzimmer und den Baum sehen und die Geschenke. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass gerade für Kinder das doch dann relativ unlogisch wirkt, dass da das Christkind kommt und die Geschenke bringt. Der Weihnachtsmann ist da, glaube ich, auch einfach besser vorstellbar, gerade wenn er auch auf Weihnachtsmärkten unterwegs ist und man ihn sehen kann. Insofern ist das schon richtig.
Vielleicht haben es auch sogar die Eltern so ein bisschen befördert mit dem Weihnachtsmann, weil der Weihnachtsmann hatte ja immer diese gute Seite. Er brachte ja immer Geschenke, und so, aber hatte ja auch manchmal, ne, ich bin auch rumgezogen, er hätte ja auch die Route bringen können. Und was bringt er? Man muss sich immer von den Weihnachten immer ein bisschen, Weihnachtsmann ja auch rechtfertigen, so, was hat man getan und so weiter. Vielleicht haben die Eltern das auch ein bisschen befördert, das mit dem Weihnachtsmann, weil da konnte man sozusagen auch pädagogisch so mit dem Zeigefinger und noch so ein bisschen mit was auf den Weg geben.
Das stimmt, und in der amerikanischen Tradition hat er ja auch die Liste mit den guten und den bösen Kindern. Insofern ist das schon eine sehr moralische Keule, mit der da gesprungen wird manchmal.
Ich finde es nur witzig, dass das so in der das Weihnachtsfest ist, dann hat sich ja nochmal verschoben. Es ist ja eigentlich der 25. Mhm. Und da ist ja bei uns sozusagen schon fast irgendwie auch alles gegessen. Bei uns ist ja eher der Heiligabend. Und auch selbst da rutschte man das auch immer weiter nach vorne. Früher war es so, das ist heute in Italien auch noch so, da ging man zur Messe nachts um 23, um 24 Uhr, weil ja Jesus in der Nacht geboren wurde und so. Und dann wurde daraus halt irgendwann 17, 18 Uhr, 17 Uhr, bis dahin, dass ja inzwischen schon irgendwie um 14 oder 15 Uhr am Heiligabend die ersten Gottesdienste und Messen gefeiert werden, mit Krippenspiel und so. Also es wurde immer, ging immer weiter nach vorne sozusagen, dabei ist ja eigentlich der erste richtige Feiertag, ist der 25.
Genau, damit sind wir auch schon wunderbar bei der nächsten Frage, nämlich wie viel Luther steckt denn noch in unserem heutigen Weihnachten? Also sowohl bei protestantischen als auch bei katholischen Familien. Du hast ja das Christkind gerade schon erwähnt, was aber aus der Mode geraten ist. Wie viel davon ist uns geblieben heute?
Also ich glaube, was uns geblieben ist, ist natürlich dieses, also erstmal, dass man singt. Im Gottesdienst wird gesungen, das haben wir ja auch durch die Reformation auch gelernt. Luther hat ja viel geschrieben und war ja auch theologisch sehr bewandert, hat ja eine ganze Bibliothek geschrieben. Aber ich glaube, emotional ist er vor allen Dingen durch seine Lieder bei den Menschen angekommen. Und Weihnachten ist ja so ein Fest, wo auch viel gesungen wird. Und das ist ja fast, ich finde auch fast auch das Schönste an Weihnachten, nämlich das Miteinander singen können, das Miteinander zusammenkommen. Dann diese Frage nach, ja, dieses Geschenke bringen, das ist natürlich das, was die Kinder am meisten, hat mich ja auch immer am meisten interessiert, ne? Das ist eine schöne Feier, es ist irgendwie ein schöner Gottesdienst und so, aber man freute sich ja eigentlich immer auch über die Geschenke. Und das ist ja heute auch immer noch so ein bisschen diese Tradition, dass man besonders natürlich in dieser Zeit aufeinander auch Acht gibt, vielleicht auch gar nicht unbedingt schenkt, aber vielleicht eine Postkarte schreibt, wie sich Zuneigung irgendwie auch deklariert, indem man sagt, wie wertvoll der andere ist, dass man an andere Menschen denkt und so weiter. Das ist, glaube ich, ja sozusagen das, was das Schenken noch einmal ausgeweitet hat. Ja, und dann dieses Familienfest, dass man, also und das vor allen Dingen natürlich Weihnachten jetzt auch in den Häusern stattfindet. Also es ist nicht nur ein Fest in den Kirchen, man kommt zum Gottesdienst zusammen, sondern man feiert es auch zu Hause. Bis dahin, dass ja in vielen Familien auch zu Hause auch nochmal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird oder gewisse Gedichte aufgesagt werden und so weiter. Also man feiert auch so eine Art, würde ich fast sagen, auch kleinen Gottesdienst, manchmal ja auch zu Hause mit gewissen Traditionen. Das mit dem Weihnachtsbaum irgendwie, das ist natürlich auch nochmal interessant, dass sich das so durchgesetzt hat mit dem Weihnachtsbaum, also ein geschmückter Baum, der da steht, das ist ja auch immer ganz schön, ich habe auch jedes Jahr auch einen und freue mich auch jedes Mal drüber, aber wenn man so von außen betrachtet, dass sich so überlegt, ja so viel, also sozusagen, dass etwas, ich meine, dieses Weihnachtsbaumlied hier, und Tannenbaum, dass etwas, das Grün sozusagen ja symbolisiert auch das Leben, auch in der tiefsten Weihnachtszeit und so weiter, wo eigentlich viel so tot und ausgestorben aussieht. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache, wobei das natürlich theologisch dann gar nicht so relevant ist.
Ja, und heute mit Weihnachtsbäumen steht ja auch oft die Frage im Raum, wie ökologisch das ist. Sollte man lieber einen Plastikbaum nehmen, den man dann aber 10 Jahre lang benutzt, oder einen lebenden Baum, den man wieder auswildern kann. Ja. Ich hätte zum Abschluss noch eine vielleicht etwas weiterführende Frage, einfach auch, weil du ja so viel Erfahrung im Ausland gesammelt hast. Und heute wandeln sich unsere Traditionen ja auch in dem Sinne, dass wir viele Familien haben mit Partnern mit unterschiedlichen Konfessionen oder auch unterschiedlicher Religionszugehörigkeit oder eben aus verschiedenen Ländern. Und da würde mich interessieren, wie erlebst du das in deiner Tätigkeit als Pfarrer, also auch mit ganz neuen individuellen Traditionen, die da entstehen?
Ich habe eher den Eindruck, man ist doch froh über die alte Tradition, die man hat. Also dass dieses, Man sucht dann natürlich, man muss immer organisieren, wie das ist, zu wem geht man dann an den Feiertagen. Das muss immer genau auch abgestimmt werden und auch das Geschenke, das Einkaufen und das Planen, wer was bekommt, das versetzt uns ja manchmal auch in Stress und so weiter. Es gibt auch Leute, die dann auch sagen, wir schenken uns dann nichts mehr und so weiter. Aber ich glaube, ich habe eher den Eindruck, dass diese alten Traditionen doch eher wieder auch gefragt sind. Also gerade dieses Singen, habe ich den Eindruck, das können viele Leute gar nicht mehr so richtig und genieren sie vielleicht auch. Aber eigentlich finden das immer alle gut, wenn man singt. Und wenn einer die Initiative ergreift und sagt, komm, wir singen jetzt nochmal 2, 3 Lieder. Und man kann das heute ja auch schnell machen, weil man durch sein Handy hat man ja auch sofort die Texte da und so. Oder dass man das auch begeht, also auch zelebriert bei Kerzenschein. Und dass man auch zur Ruhe kommt und die Familie auch bewusst wahrnimmt, natürlich auch mit allen, das ist ja manchmal auch über ein Erfassen voller Erwartung, das muss mal super schön und wunderbar funktionieren und dann merkt man natürlich immer häufig, dass man manchmal auch überfordert ist, man schafft das nicht alles, also sozusagen irgendwie Geschenke einzukaufen, für eine gute Stimmung zu sorgen, alles wunderbar zu dekorieren, vielleicht sollten wir auch ein bisschen barmherziger mit uns umgehen und miteinander sozusagen dafür sorgen, dass es eine schöne Atmosphäre wird und nicht immer so ein bisschen auch das irgendwie so delegieren, es sind immer die Frauen, die sozusagen zuständig sind, es zu machen, es gemütlich zu machen, sondern wir alle sollten eigentlich dafür Sorge tragen, dass sozusagen so ein bisschen was wie ein Weihnachtsgefühl, also ein Miteinander, sich beschenken lassen und daran denken, dass Christus ja unser großes Geschenk ist, das sollten wir eigentlich in den Vordergrund tun.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Bernd, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine sehr schöne Weihnachtszeit, die hoffentlich eher besinnlich als stressig wird. Und in unserer nächsten Podcast-Folge, die am 6. Januar online geht, hören Sie dann einen Vortrag von Marc Draser zum Thema Zwangskonversion und Zwangsehe in Pakistan.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.